Nehmen Sie Platz. Freut uns sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Zum Vortrag: Brauchen wir eine geistige Landesverteidigung 2.0? Landesverteidigung, ein nicht ganz unumstrittener Begriff, der den älteren Leuten im Raum sicher auch schon vertraut sein wird. Wir freuen uns sehr, dass Olga Baranova uns zu diesem Thema einen spannenden Vortrag halten wird in den nächsten 45 Minuten. Olga Baranova ist Geschäftsleiterin von CH++ und als Vorstandsmitglied des Medienverbandes VMZ in der Digital- und Medienpolitik sehr aktiv. Begrüßen Sie nun bitte mit mir Olga Baranova.
Vielen Dank für die Vorstellung und vielen Dank, dass ihr so zahlreich da seid. Ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, an den Winterkongress der DigiGs zu kommen und sich bereits am ersten Abend mit einem relativ anderen Thema als Digitalpolitik zu beschäftigen und eigentlich auch in erster Linie an einem Gedankenexperiment teilzunehmen, weil der Titel von meiner Präsentation ist eine Frage. Und ich kann sehr gut damit leben, dass wir am Ende von meiner Präsentation, aber vor allem von der Diskussion mit euch, uns dann sagen, nee, es braucht keine geistige Landesverteidigung 2.0. Deswegen sage ich, es ist vor allem ein Gedankenexperiment, der, wie ich glaube, uns in diesen Zeiten zumindest gut tut. Und im besten Fall ist es ein Auftrag an uns, die Zivilgesellschaft. Ganz kurz zu der Perspektive, von der ich sprechen werde, CH++ und ich selbst, CH++, wir sind mittlerweile fast, glaube ich, an jedem Winterkongress dabei. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Lobbyorganisation, wir sind ein Pandemiekind, wir sind aus der relativ starken Frustration zwischen Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik entstanden, als es in erster Linie darum geht, die Folgen der Pandemie zu bewältigen. Und mittlerweile könnte man sagen, haben wir zu jedem Thema eine Meinung. Das stimmt auch. Wir sind eine sehr breite und bunte Gruppe an Expertinnen aus den verschiedensten Bereichen, viel aus Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus dem Bereich Recht etc. Wir sind eine Kollaborationsplattform, wir haben viele eigene Themen, aber arbeiten auch regelmäßig an Themen, die von außen an uns herangetragen werden. Also sind auch eine Art Prototyp, was zivilgesellschaftliches Engagement betrifft. Es sind auch mehrere Beiratsmitglieder heute Abend dabei. Freut mich sehr, euch zu sehen. Wir beschäftigen uns natürlich tagtäglich mit Themen wie Forschungspolitik, wie Digitalisierungspolitik. Ich hätte vor Ihnen heute Abend oder vor euch zu den Themen Künstliche Intelligenz, Plattformregulierung, elektronisches Patientendossier etc. stehen können. Aber wir versuchen auch, die Root Causes von allen unseren Herausforderungen und Problemen nicht aus dem Blick zu verlieren. Und deswegen das Thema geistige Landesverteidigung heute. Zu meiner persönlichen Perspektive, weil das spielt natürlich auch mit rein. Ich spreche zwar für CH++, aber natürlich bringe ich auch meinen eigenen Rucksack mit. Ich komme ursprünglich aus dem politischen Campaigning. Ich war über 10 Jahre lang in der ganz klassischen Schweizer institutionellen Linke aktiv und bin jetzt seit über 4 Jahren in den Bereichen Digitalisierung und vor allem sehr stark auch Medienpolitik unterwegs. Und es macht mir wahnsinnig Spaß, diese verschiedenen Engagements auch thematisch und inhaltlich miteinander zu verbinden. Aber es geht natürlich überhaupt nicht um mich, sondern es geht darum, wie sich die rasant und vor allem, man muss auch sagen, negativ die politische Großwetterlage entwickelt. Und ich muss mich natürlich nicht über die Wahlergebnisse von der FPÖ oder AfD oder anderen rechten Parteien erzählen. Aber ich glaube, es gibt 2 sehr wichtige Entwicklungen, innerhalb von Europa, nicht nur in den USA, was uns natürlich momentan sehr stark beschäftigt. Ich glaube, es gibt 2 sehr wichtige Entwicklungen, die zumindest für mich persönlich bedeuten, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Und zwar einerseits, dass wir wahrscheinlich zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg so stark die rechten Parteien vor den Toren und den Türen der Macht in Europa stehen haben. In vielen Ländern ist es schon Realität. In anderen wurde es gerade abgewendet, aber wir wissen nicht, wie lange. Und vor allem, dass die reaktionäre Agenda dieser rechten Parteien heute, wir sagen auf Französisch, décomplexé ist. Sie hat keine Komplexe mehr, sie ist extrem, sie wird genauso umgesetzt, sie ist Diese Agenda ist wahnsinnig gut vernetzt, Europa, USA etc. Deswegen habe ich auch Project 2025 reingenommen oder die Geschichte, die wir mit AfD in Deutschland gesehen haben, dass einfach diese Agenda sich nicht mehr versteckt und auch sehr klar aufzeigt, in welche Richtung es gehen könnte, wenn wir nichts machen. Und natürlich für uns als Zivilgesellschaft, für uns als Gesellschaft ist schon unsere Lebensgrundlage in Gefahr, aber für uns als Zivilgesellschaft natürlich umso mehr, weil wir in einem progressiven Rahmen uns entwickeln und auch uns nur entwickeln können. Wenn es darum geht, eine gesellschaftliche Diagnose zu machen, geht man sehr oft zu Soziologinnen und zu Soziologen. Ich gehe da immer zu meinem Lieblingssoziologen aus Basel, Oliver Nachtwey. Wenn ihr noch nicht Fan von ihm seid, ist es der Moment, um Fan von ihm zu werden. Das war ein Interview im Tagesanzeiger vor kurzem, wo er ganz klar sagt, es geht nicht mehr darum, wie wir unsere Demokratie gestalten. Es geht darum, ob wir überhaupt noch eine Demokratie zum Gestalten haben. Wir sind in einer Krise der modernen Demokratien. Und diese Krise spitzt sich jetzt enorm zu. Das heißt, wir sind an einem Moment, wo es kippen kann, wo es teilweise schon gekippt ist, und alles andere erklärt eben, dass der Liberalismus sein Glücksversprechen nicht mehr zu erfüllen scheint. Das heißt, wir müssen das Ganze, wir müssen diese Wörter, wir müssen diese Konzepte, wir müssen unser Glücksversprechen der Gesellschaft irgendwo mit einem neuen Sinn füllen. Was macht die Schweiz? Wir haben gesehen, ich muss euch nicht daran erinnern, was in den USA passiert, was überall sonst in der Welt passiert, aber als zivilgesellschaftliche Schweizer Organisation sind wir natürlich tagtäglich, und das war vielleicht auch euer Fall, mit progressiven Projekten oder generell mit Projekten, die die Gesellschaft vorwärts bringen, in der Schweiz beschäftigt. Und hier sehen wir auf der Ebene der offiziellen Schweiz, des Bundesrates vor allem, man beschäftigt sich sehr stark mit der Schuldenbremse, dass die Staatsquote nicht so hoch wird, dass die Schuldenquote tief bleibt. Und da merken wir auch sehr stark als Zivilgesellschaft, ich kann monatelang an einem Gesetzestext verhandeln, ich kann jeden Punkt, ich kann alle Kommas irgendwie verschieben. Ich kann den besten Gesetzestext aushandeln, den es gibt. Wenn am Ende der Bund keine Ressourcen hat und keine Menschen, um diese Gesetze umzusetzen, diese Gesetze zu begleiten, dann bringt auch das beste zivilgesellschaftliche Engagement am Ende nichts. Und wir sind, es ist mehr als ein Monument, es ist mittlerweile eine Mauer. Wir zerbrechen uns den Kopf an dieser Mauer, und zwar in allen Bereichen, eben Digitalisierung und Medien. Vielfalt sind nur zwei Beispiele, es sind natürlich viel mehr Bereiche betroffen, und die Schweiz hat leider im Moment diese Tendenz, ein bisschen den Kopf in den Sand zu stecken, zu sagen, hey, das, was in der Welt Schlimmes passiert, das betrifft uns eigentlich nicht. Das Wichtigste ist die Staatsquote, dass sie tief bleibt. Und da haben wir uns überlegt, okay, die Situation ist ja an sich nicht wahnsinnig neu, haben wir ja schon im 20. Jahrhundert auf verschiedenste Art und Weisen gesehen und auch schon davor. Und haben uns mit einem Konzept haben uns mit einem sehr spannenden Konzept beschäftigt, und zwar die geistige Landesverteidigung. Ich weiß, wenn es Historikerinnen und Historiker unter euch gibt, ihr könnt mir gerne am Ende erklären, dass wir alles komplett falsch verstanden haben und dass es überhaupt nicht um diese Themen bei der geistigen Landesverteidigung ging. Aber ich erkläre euch gerne, wie ich das verstanden habe. Die geistige Landesverteidigung, wir sind vor oder mitten im Zweiten Weltkrieg, und ein ehemaliger Bundesrat Philipp Etter, oder der damalige Bundesrat Philipp Etter, ich glaube, er hat das Innenministerium, versteht oder konzeptualisiert für sich, dass die Erhöhung der Ausgaben bei der Armee für die innere Sicherheit der Schweiz oder für die nachhaltige Sicherheit der Schweiz nicht ausreicht. Und er wird zum ersten kulturellen Bundesrat der Schweiz. Und damit entstehen entsteht eine systematische Förderung von der schweizerischen Kultur und Identität. Was sehr spannend ist, weil man könnte meinen, schweizerische Kultur und Identität, geht es da nur um Heidi, geht es da nur um etwas sehr Folklorhaftes. Nein, es war eine sehr breite Bewegung, es war eine sehr von Intellektuellen geprägte Bewegung, aber vor allem es war eine sehr inhaltlich offene Bewegung. Man hat einfach gesagt, das, was die Schweiz ausmacht, ist wichtig, das ist unsere Identität, und daran arbeiten wir jetzt. Was aber die Schweiz wirklich ausmacht, hat man nicht gesagt. Was ja an sich ein absoluter Geniestreich ist, weil alle haben sich überlegt, meine Identität ist die schweizerische Identität, sie muss gefördert werden und vor allem sie unterscheidet mich von, für uns in der Romandie, von unseren französischen Nachbarn, für euch in der Deutschschweiz, von euren deutschen Nachbarn etc. So sind verschiedenste Initiativen entstanden, Filmförderung, die SRG etwas später, aber die Medienförderung oder die Medienlandschaft der Schweiz, die unabhängige, nicht die Parteipresse, die unabhängige Medienlandschaft der Schweiz, die Landesausstellung in Zürich 39, Pro Helvetia wurde da geboren. Ein ziemlich großes und auch ein ziemlich starkes Programm, wie baut man eigentlich eine schweizerische Identität auf, um eben den Menschen zu zeigen, schaut mal, es gibt eine Alternative, auch natürlich zu den Entwicklungen, auch den ideologischen Entwicklungen in Deutschland. Natürlich muss man auch sagen, später wurde dieser Begriff oder diese sehr stark kritisiert, natürlich auch zu Recht und auch die vielen sehr negativen Auswüchse von der geistigen Landesverteidigung, die uns bis heute auch irgendwo prägen, die bis heute auf die Schweiz Konsequenzen haben, waren natürlich teils schon veranlagt in der geistigen Landesverteidigung während oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Zu diesen sehr negativen Auswüchsen gehören natürlich später, weil was ist nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, das Bild des Feindes hat sich radikal verändert. Es war nicht mehr das Nazi-Deutschland, es war natürlich die Sowjetunion und der Kommunismus. Das heißt, man hat mitgenommen die Zensur, man hat mitgenommen oder weiterentwickelt natürlich die Ausgrenzung. Plötzlich konnte man sagen, das ist das oder diese Person ist nicht wirklich schweizerisch. Schwarzenbach-Gesetze, Fischenskandal etc. basiert natürlich auch, hängt von der Analyse ab, aber basiert auch natürlich auf diesem alten Konzept. Und man hat diesen Konzept der geistigen Landesverteidigung natürlich auch deswegen, und das war auch sehr legitim, später verworfen. Manche Auswüchse wie die Mythenbildung oder das Aufhängen der schweizerischen Identität an einer zum Beispiel einer sehr strikten Neutralitätspolitik ist etwas, was uns bis heute in unserem politischen Alltag beschäftigt. Deswegen ganz kurz zum Fazit. Ich zeige schon ein paar Elemente, dass auch ohne unser Zutun etwas für die geistige Landesverteidigung in der Schweiz passiert. Aber unabhängig davon, auch unabhängig von der Kritik an diesem Konzept, man muss eins sagen, die Grundelemente, die während des Zweiten Weltkriegs sozusagen der geistigen Landesverteidigung oder der schweizerischen Bevölkerung, dem schweizerischen Volk, in die Wiege gelegt wurden durch Philipp Etter, es hat funktioniert. Es hat funktioniert und ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel, dass es funktioniert hat, dass ich heute als Genferin in Winterthur über schweizerische Identität sprechen kann und das nicht in Paris tue, ist vielleicht irgendwo der Verdienst von der geistigen Landesverteidigung. Die Institutionen, die ich bereits gezeigt habe, die Institutionen, natürlich nicht alle, man kann sagen, dass eine Landesausstellung vielleicht heute langweilig wäre, ich weiß es nicht. Wir haben zum Glück die Eurovision. Pro Helvetia funktioniert immer noch, finanziert immer noch zum Beispiel Übersetzungen, dass wir überhaupt kommunizieren können zwischen den verschiedenen Landesteilen. Die SAG, da kommen wir wieder drauf zurück, die SAG gibt es heute noch und hoffentlich noch morgen. Genau. Wir haben uns überlegt, wie kann man die Erfolgsgeschichte der geistigen Landesverteidigung, wenn man alle negativen Seiten wegnimmt, wie kann man sie zusammenfassen? Ich habe es versucht. Für mich geht es in erster Linie um Institutionen, es geht um Investitionen und es geht um Tools. Natürlich Tools während des Zweiten Weltkriegs und Tools, die wir heute zur Verfügung haben, ist überhaupt nicht das Gleiche. Wir sind viel besser dran und können auch als Zivilgesellschaft viel mehr auf die Beine stellen. Aber bei diesen drei wichtigen Schlagwörtern haben wir auch als Zivilgesellschaft eine wahnsinnig wichtige Rolle zu spielen. Eben der Inhalt, der kulturelle Inhalt ist schon teilweise vorgegeben, er ist da. Ich habe versucht zusammenzufassen, was so ein Auftrag wäre. Es ist kein politisches Programm, aber es ist wirklich ich sehe das als Auftrag an die Zivilgesellschaft im wirklich sehr breiten Sinne. Das Wichtigste und ich glaube das Dringendste ist die Frage nach der Demokratierelevanz und der Demokratieresilienz. Und da laufen wahnsinnig viele sehr coole Initiativen. Natürlich Demokratie, Relevanz. Wer kann abstimmen? Wer kann überhaupt teilnehmen? Wen interessiert überhaupt die Politik? Das ist Stimmrechtsalter 16, das immer so ein bisschen in der Ecke steht, so ja, das ist so ein bisschen Jugendparlamentsthemen. Nein, es geht darum, wer kann überhaupt teilnehmen an den Geschehnissen oder an den Entscheidungen in unserem Land. Es geht um die Demokratieinitiative. Können die 25% EinwohnerInnen der Schweiz, die nicht einen Schweizer Pass haben, trotzdem an den Entscheidungen mitarbeiten? Es geht auch um die Demokratie in den Kommunen drin. Es geht parallel natürlich zu den Fragen der Institutionen, geht es ganz stark um eine lebendige und vor allem eine nachhaltige Medienlandschaft. Ich bin jeden Tag damit beschäftigt, zu versuchen, unser Parlament davon zu überzeugen, dass es Medienförderung braucht, auch für Online-Medien, auch für Infrastrukturprojekte. Wir kommen keinen Schritt weiter. Dabei ist es die absolute Basis, dass in diesem Land überhaupt Entscheide getroffen werden können und dass Konzepte wie zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit überhaupt einen Sinn bewahren. Es geht auch, wir haben sehr viel von Evidence-Based Policymaking gesprochen als CH++ in den letzten Jahren, aber es geht auch darum, dass wir weiterhin konsequent in Forschung investieren. Natürlich auch mit dem Projekt zu sagen, ist Industrie, ist Standortpolitik, ist wichtig für die Schweiz. Aber in erster Linie ist Forschung wichtig, weil ich bin eine ehemalige Politikerin, weil ich als Politikerin keine Entscheide treffen kann, wenn ich dafür die wissenschaftliche Grundlage nicht habe. Verteidigung der Informationsgesellschaft. Informationsgesellschaft ist ein sehr großes und breites Wort, aber hier geht es mir wirklich um die kritischen Infrastrukturen von unserer Kommunikation, von allem, was uns überhaupt diese Informationsgesellschaft heute in der Schweiz oder auch in Europa ermöglicht. Und gleichzeitig auch, wenn wir sagen, dass das Budget vom Militär wird erhöht, kann es nicht sein, dass parallel der Bund bei der Cybersecurity spart. Es geht nicht. Es ist kein zeitgemäßer Sicherheitsbegriff. Handlungsfähigkeit der Schweiz sicherstellen. Ich werde immer wieder an Podien eingeladen, wo es um digitale Souveränität geht. Und es wird immer die gleiche Frage gestellt, ja, aber digitale Souveränität, Souveränität ist ja so ein veraltetes Wort. Eben nicht. Und dank der digitalen Souveränität können wir sagen, wir können den Souveränitätsbegriff so definieren, dass er offen ist, dass es um Kollaboration, um Offenheit, um Dezentralität geht. Unser sehr staatlicher, sehr, sehr sicherheitslastiger Begriff von Souveränität kann von der Digitalisierung lernen. Und wer hat heute in der Schweiz die Hoheit über eine zeitgemäße Definition der Digitalisierung? Das ist in erster Linie die Zivilgesellschaft, die auch heute versammelt ist. Gemeinsame Narrative pflegen. Ich weiß, es hat sehr viele schon Organisationen gegeben, die das versucht haben. Wir brauchen dafür keine neue Organisation. Sehr schön, wenn es eine geben wird. Wir sind das Narrativ und wir dürfen nicht vergessen, dass es nicht darum geht, dass das, was wir denken oder das, was wir sind, dass wir das anderen sozusagen stückchenweise oder dass es genießbar wird. Wir müssen damit viel auch selbstsicherer umgehen. Es geht meiner Meinung nach, und da könnt ihr mir dann bald sehr gerne widersprechen, wir sind nicht mehr in einer Situation, wo es einen offenen Markt von Meinungen und Identitäten gibt. Ich glaube immer mehr, dass wir in einem Identitätskrieg sind und diesen müssen wir unbedingt gewinnen. Und auch wenn wir über Narrative sprechen, ich habe schon den Begriff Rechtsstaat erwähnt und wie wichtig Medien dafür sind, aber es gibt auch viele andere Begriffe, die mit einem Sinn oder die mit einem neuen Sinn überhaupt erst besetzt werden müssen, wie Willensnation, Vielfalt, wehrhafte Demokratie oder Haltung. Das sind alles wichtige Wörter, die zu unserem auch politischen Selbstverständnis gehören und die viel mehr nach vorne mit unserem Sinn gestellt werden müssen. Und das ist eine Erinnerung, die für mich auch wahnsinnig wichtig ist. Ich bin Fan von Oliver Nachtwey, ich bin noch mehr Fan von Darika Buscher, die ist ein Professor für Politikwissenschaft momentan in Oxford. Die Politik hat die besorgten BürgerInnen vernachlässigt, die sich für eine starke, liberale und weltoffene Demokratie einsetzen. Und nach den Abstimmungsresultaten in Deutschland etc., das tut so wahnsinnig gut, sowas zu lesen. Und er hat so absolut recht. Und es geht für mich eigentlich in erster Linie, Die Frage bleibt offen. Ich kann sie nicht beantworten. Ich habe euch ein paar Elemente gegeben. Ich freue mich, über diese Elemente mit euch zu diskutieren. Aber es geht, glaube ich, für mich vor allem um ein neues Selbstverständnis. Und das Selbstverständnis ist, dass wir uns nicht mehr leisten können, die Zivilgesellschaft in der zivilgesellschaftlichen Ecke zu sitzen, die Politik irgendwo ganz oben und ganz weit weg, die Wissenschaft in der Wissenschaftsecke, sondern ich bin fest davon überzeugt, heute sind wir entweder ein Motor des positiven gesellschaftlichen Wandels oder wir sind ein Motor des gesellschaftlichen Untergangs. Und ich glaube, und das ist auch der Auftrag, den ich an mich selbst oder an die Zivilgesellschaft gern vergeben möchte, ist zu sagen, diese Zeiten sind vorbei und wir müssen wirklich viel mehr und auch mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein diese Aufgaben gemeinsam angehen. Voilà. Vielen Dank.
Vielen Dank, Olga, für deinen Vortrag. Wir haben nun die Möglichkeit, Fragen und Kommentare aus dem Publikum entgegenzunehmen. Hierfür bitte ich euch, euch beim Stehmikrofon hinter dem Beamer aufzustellen, damit wir euch dann der Reihe nach dran nehmen können. Und während ihr euch noch Fragen überlegt oder das verdauen müsst erstmal und darauf reagieren könnt, erlaube ich mir das Moderationsrecht, kurz eine erste Frage zu stellen. Die geistige Landesverteidigung damals war ja eher ein Elitenprojekt, wenn man das so sagen kann, stark politisch gesteuert und auch motiviert und dann bis zu einem bestimmten Grad von oben herab auf die Bevölkerung verordnet. Was, wenn ich deinen Vorschlag oder deine Fragestellung richtig verstanden habe, wäre das jetzt eher das Umgekehrte, dass das eben so mehr eine Bottom-up-Verteidigung sein sollte. Warum hast du das Gefühl, dass die Politik noch nicht auf die Idee gekommen ist, dieses Thema aufzubringen?
Also ich frage mich immer wieder, warum Politik auf manche Ideen nicht kommt. Nein, das ist, du hast es absolut richtig verstanden und das ist auch in meinem Kopf so zu sagen, okay, Dezentralität wäre unglaublich wichtig dafür. Ich glaube sogar nicht einmal, dass die damalige Landesverteidigung, geistige Landesverteidigung hätte nicht so gut funktioniert, wenn sie komplett top-down gewesen wäre. Ich glaube schon, dass diese Aufgabe von sehr vielen übernommen wurde und auch von sehr vielen mit Leben eingehaucht wurde, ohne dass von oben sie sehr stark gesteuert wurde. Wäre meiner Meinung nach damals auch nicht möglich gewesen. Natürlich mit Zensur etc. wurde es schon sehr stark gelenkt. Aber gleichzeitig diese geniale Idee zu sagen, schweizerische Identität, was sie aber ist, müsst ihr schon selbst herausfinden. Ich glaube, diese Offenheit können und müssen wir uns absolut bewahren. Das Problem bei uns heute in der Politik ist, glaube ich, generell, ich bin immer noch davon überzeugt, dass die meisten, die im Parlament sitzen oder auch im Bundesrat, sich wirklich Gutes für dieses Land wünschen. Aber natürlich die Schwierigkeit, trotz des unglaublichen Drucks von sehr, sehr vielen Seiten, auch solche Projekte umzusetzen, ist natürlich enorm da. Und einerseits macht es viele wichtige Projekte, kommen wichtige Projekte nicht voran, aber andererseits habe ich auch aus der Digitalisierung oder aus der Digitalpolitik gelernt, da wo die Politik sich nicht aufraffen kann, nicht Entscheidungen treffen kann, werden wir plötzlich als Zivilgesellschaft wichtig und haben auch Freiräume oder auch Machträume, die wir besetzen können. Und das wäre so ein Projekt.
Gut, wir haben eine Frage aus dem Publikum.
Du sprichst von Landesverteidigung, aber auch von internationaler Vernetzung zwischen AfD zum Beispiel und Neonazis in der Schweiz. Wie würdest du das abgrenzen zwischen Landesgrenzen und internationaler Zusammenarbeit für diese Verteidigung? Soll es schweizerisch nur sein oder auch europäisch oder anders?
Nein, natürlich europäisch. Also ich kann die Schweiz ohne Europa nicht denken. Also für mich ist es nicht möglich. Wahrscheinlich meine Vorstellungskraft reicht dafür nicht aus. Es ist für mich natürlich ein europäisches Projekt, weil es geht um progressive Kräfte. Es geht eben um die Kräfte des gesellschaftlichen Wandels. Wo sie sitzen, glaube ich, ist am Ende egal.
Falls es noch weitere Fragen gibt, gerne beim Mikrofon aufreihen. In der Zwischenzeit hätte ich eine weitere Frage an dich. Bei der alten geistigen Landesverteidigung ging es ja um den Kampf der Ideologien. Du hast heute aufgezeigt, dass es auch wieder um Ideologie geht, aber halt Totalitarismus, absolutistische Systeme, autoritäre Systeme gegen die liberale Demokratie. Welche Seite hat aktuell das bessere Verständnis, wie man Technologien in diesem ideologisch einbetten kann?
Ganz klar die Progressionkräfte. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was man nicht vergessen darf, dass wir diese Macht heute wirklich besitzen. Sie besitzen vielleicht das Geld, aber wir besitzen wirklich diese Möglichkeit, Technologie so einzusetzen. Und ich glaube, das müssen wir auch wirklich dafür benutzen. Ja.
Eine weitere Frage aus dem Publikum?
Ja, danke schön. Danke für den Vortrag, der war sehr anregend. Eine Frage, und zwar, du sprichst ja von einer Zivilgesellschaft oder eine starke Zivilgesellschaft. Wir alle sind Teil dieser Zivilgesellschaft, oder? Ich selber bin auch ehrenamtlich tätig in der Schweiz und habe halt immer wieder, laufe ich an Wände, weil Ressourcen fehlen, oder? Es sind einfach zu wenig Menschen, die sich engagieren wollen, ja, weil ihnen einfach die Zeit fehlt oder weil sie die Zeit nicht freimachen möchten, denn es ist ja viel bequemer, beispielsweise auf der Couch zu liegen und was anderes zu tun, oder? Und jetzt frage ich mich natürlich, wie schlimm muss es werden oder wie können wir die Menschen, obwohl es noch nicht so schlimm ist, dass sie, ich sage jetzt mal, den Bedarf sehen zu handeln, von der Couch losbekommen, damit sie Teil der Zivilgesellschaft werden, der aktiven Zivilgesellschaft, die nicht nur berieselt wird.
Ich analysiere die Situation etwas anders als du, aber es hat wahrscheinlich auch natürlich mit meinen parteipolitischen Loyalitäten zu tun. Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen sich nicht an der Zivilgesellschaft beteiligen, weil sie faul zu Hause rumliegen. Ich glaube, die meisten, vor allem ja zwischen 25 und, keine Ahnung, 50, haben sehr viel Care-Arbeit, müssen Geld verdienen, haben nicht unbedingt... Leider braucht heute zivilgesellschaftliches Engagement ein gewisses Grad an sozioökonomischen Privilegien in diesem Land. Das ist ganz klar. Das heißt, wir müssen uns überlegen, welche Forderungen, da denke ich natürlich auch sehr stark aus einer feministischen Perspektive an alles, was mit Care-Arbeit zu tun hat, wie können wir Menschen besser entlasten, damit sie mehr Zeit haben, sich überhaupt mit diesen Fragen erst zu beschäftigen und dann zu dem Schluss zu kommen, okay, wie kann ich mich engagieren? Nee.
Nächste Frage bitte.
Vielen Dank für die Vorstellung. Du hast gemeinsame Narrative angesprochen, die man stärken soll. Kannst du da vielleicht noch Beispiele nennen oder eine Richtung vorgeben, welche nützlich sein könnten für die Stärkung der Zivilgesellschaft oder auch der Verteidigung des Landes in einem weiteren Sinne?
Also eben, was mich zum Beispiel sehr stark fasziniert, ich habe das noch nicht komplett konzeptualisiert in meinem Kopf, aber ich habe seit vier Jahren jetzt mit Digitalpolitik zu tun, komme aber nicht aus der Tech-Ecke. Ich habe, was für viele von euch selbstverständlich ist, habe ich wirklich Stück für Stück lernen müssen, um zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich. Und ich muss wirklich sagen, dass wahnsinnig viele Konzepte aus der Digitalpolitik selbst, wie Dezentralität, wie Datensparsamkeit etc., sich eigentlich sehr gut auf Sachverhalte auch übersetzen lassen, die vielleicht nichts mit Digitalisierung zu tun haben. Und allein diese Ideen und auch zum Beispiel die Tatsache, dass die digitale Zivilgesellschaft als solches auch eine ziemlich starke Grassroots-Geschichte hat und das macht auch anders irgendwie da einwirkt. Und ich glaube schon allein das, diese Konzepte oder auch diese Überzeugungen, die vielleicht für viele selbstverständlich sind, aber wenn man wie ich von außen drauf schaut, ziemlich genial rüberkommt, wenn man das in politisches Engagement, also im breiten Sinne natürlich, rüberträgt, das ist zum Beispiel etwas, was mich sehr stark interessiert.
Nächste Frage.
Das war etwa meine Frage, also stelle ich eine nächste Frage. Wie kann man diese Konzepte, eben die Dezentralisierung, dieses Föderierung, wie kann man das auch den Leuten schmackhaft machen? Also Informatik versuche ich das manchmal meinen Freunden schmackhaft zu machen, aber das ist schwierig, die sind einfach so, nee, ist blöd, das sind ja, meine Freunde sind gar nicht auf Mastodon und deshalb soll ich jetzt Signal brauchen und ja, wie kann ich ihnen das schmackhaft machen?
Ich glaube, bei vielen Sachen, denen man das vorlebt, ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es dieses Universum gibt und dass man sich anders organisieren kann. Und sicherlich auch, indem man auch dorthin geht. Also, man ist nicht weniger in dem Narrativ drin, wenn man keinen Bock hat auf Mastodon und dafür auf Blue Sky rumhängt. Und allein schon diese Konzepte, vielleicht in Welten oder auch reinzutragen, die nicht so ideal sind, die nicht hundertprozentig digital souverän und nachhaltig sind etc., dorthin zu gehen, wo die Menschen sich wirklich tummeln, ich glaube, ist für mich so ein erster wichtiger Schritt.
Ich glaube, Sie haben das vorher angesprochen, dass diese Situation der geistigen Landesverteidigung nach Ende des Weltkriegs gegen die Sowjetunion verwendet wurde. Dabei dachte ich an den Visions-Kanal. Wie verhindern wir, dass die geistige Landesverteidigung 2.0 zur Falle für Minderheiten, Oppositionelle wird? Weil, sorry, ich halte die Mehrheit der Zivilgesellschaft im Moment, wenn ich mir die Wahlresultate anschaue, nicht in der Lage für, dass sie gut definiert, wer dazugehört und wer nicht.
Ich glaube, indem wir wirklich nicht zulassen, dass dieses Projekt nur vom Staat getragen wird, indem wir durch die Konzepte der Offenheit, der Dezentralität etc. immer nicht nur Sollbruchstellen einbauen, sondern wirklich sagen, es ist etwas, was aus verschiedensten Quellen kommt, von Menschen mit verschiedensten Weltanschauungen auch mitgetragen wird, weil wir alle das gleiche Ziel teilen, aber nicht unbedingt die gleiche Vision, wie etwas umgesetzt werden muss, weil wir verteidigen ja die moderne liberale Demokratie, wir verteidigen nicht eine Weltanschauung. Und ich glaube, für mich eben durch diesen Grassroots-Gedanken, durch diesen Dezentralitätsgedanken, ist es etwas, was bestimmte Risiken minimisiert. 100% kann man sie nicht verhindern. Deswegen habe ich auch gesagt, vielleicht Ich könnte damit leben, wenn jemand sagen würde, eigentlich liegt in der geistigen Landesverteidigung, liegen alle Probleme schon drin und man kann sie davon nicht trennen. Aber das bleibt für mich eine offene Frage.
Nächste Frage bitte.
Vielleicht gerade ein ähnliches Thema. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du von Identitätskrieg gesprochen und Narrativen. Ich frage mich nur, als liberale Gesellschaft, sollen wir nicht eher das Individuum stärken, selbst zu denken, anstatt eine Identität zu kreieren und so quasi das Gleiche zu machen wie die andere Seite, einfach mit umgekehrtem Vorzeichen?
Ich glaube nicht, also mir persönlich geht es nicht um eine Identität. Wir sind nicht 1939, muss den Leuten nicht erklären, was es bedeutet, Schweizer oder Schweizerin zu sein. Wir sind nicht auf dem Level, es geht nicht um den Clash der Nationalstaaten und fühle ich mich jetzt als Romo und mehr als Französin oder mehr als Schweizerin. Ich glaube, die Welt ist tausendmal komplexer geworden. Die Identitäten sind auch viel individueller und viel komplexer geworden. Aber es geht ja darum, überhaupt erst diese Komplexität verteidigen zu können. Und das ist die Komplexität in dieser Geschichte.
Nächste Frage.
Merci, Olga, für diesen sehr luziden Vortrag. Ich frage mich, ob du dich mit Taiwan auseinandergesetzt hast und wenn ja, ob wir von Taiwan mit einem großen Feind draußen, eine Insel unter Abwehr gegen diesen Feind, nicht nur mit klassischen Mitteln der Kriegsführung, auseinandergesetzt hast und vor allem auch auf meinen Vorfragesteller mit der Pluralität, die dort sehr wichtig ist in dieser Gesellschaft. Merci.
Also es stimmt, ich weiß, Taiwan ist auch unglaublich gut darin, auch darüber zu berichten, wie die Sachen dort geschehen und wie sie passieren. Und ich würde sagen, dass wir uns immer mehr in eine Situation bewegen, wo die Lage von Taiwan, weil früher wurde sehr oft gesagt, ja, Taiwan, das ist wahnsinnig spannend, aber eben sie sind in so einer einmaligen Situation drin, dass man für uns fast nichts irgendwie daraus gewinnen kann. Und ich glaube, wir sind immer mehr in einer Situation drin, wo eben die Erfahrungen aus Taiwan auch für uns sehr relevant werden können oder könnten.
Wir haben noch ein paar Minuten Zeit für weitere Fragen oder Reaktionen zum Vortrag. Ich hätte sonst noch mal eine Frage an dich, nämlich wir haben über die Rolle der Politik gesprochen, wir haben über die Rolle der Zivilgesellschaft gesprochen, aber das Technologieelement ist ja in deinem Vortrag auch mehrmals vorgekommen, auch die Frage, welche Seite die Technologien wie für sich nutzen kann. Für mich stellt sich aber auch so ein bisschen die Frage, welche Rolle du den Tech-Firmen zuordnen würdest in der geistigen Landesverteidigung.
Schwierig. Sehr schwierig. Ich glaube, wir haben alle mitverfolgt, wie schnell sich die wie schnell sich die Farben von Tech-Unternehmen ändern können, wenn sie sehen, dass ihre Interessen, sagen wir mal, woanders liegen. Ich glaube, und das ist für mich die ganze Herausforderung der digitalen Souveränität und vor allem auch der ganzen Infrastrukturdebatte in der Schweiz, dass wir umso mehr heute schauen müssen, es gibt ja tausend von diesen Assessment-Tools, das ist ja alles überhaupt nicht neu, welche Bereiche, und da denke ich zum Beispiel an unseren ganzen demokratischen Diskurs oder den demokratischen Austausch auf den Plattformen, welche Bereiche eben nicht zu Tech-Firmen, nicht komplett von den Tech-Firmen übernommen werden sollten. Also wir haben nicht mehr die Wahl, wir müssen Räume entwickeln, wir müssen Tools entwickeln, die eben sozusagen als digital oder als einfach als Servicepublik, ich glaube, digital muss man weglassen, einfach als Servicepublik in der Schweiz für die Einwohnerinnen und die Einwohner vorhanden sind.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen oder Reaktionen? Sonst nochmal gerne. Eine Frage noch.
Dankeschön. Also zunächst einmal vielen Dank für die spannenden Inputs. Ich habe auch einen Input, weil ich habe keine Antwort darauf. Und zwar, ich erlebe es bei mir in der Kommunalpolitik, es ist ja das, was am nächsten am Menschen ist, dort wäre eigentlich der Diskursraum, gerade auch für solche große Diskussionen, aber es ist ja auch etwas bezeichnend, in meiner Gemeinde, 18.000 Einwohner, an einer Gemeindeversammlung findet man 150 Menschen, 250, wenn es nachher Apero gibt, und in den Nachrichten wird kaum einmal gerade über diese lokalen Angelegenheiten berichtet. Das sind meistens eben Diskurse auf nationaler oder internationaler Ebene. Und ich frage mich, das Forum müsste vermutlich, damit es wirklich bei den Personen ankommt, müsste vermutlich eher lokal sein. Aber es fehlt wie die Informationsgesellschaft, dass sich die Menschen auch wirklich dann lokal informieren können. Wir haben wie ein Henne-Ei-Problem und die meisten hier drin werden ja wissen, dass gerade lokale Medien momentan sehr stark gefordert sind.
Das ist eine der größten Herausforderungen, Lokaljournalismus heute in der Schweiz. Also wir haben, ich könnte jetzt noch 2 Stunden darüber reden, wir haben ein Problem, wir haben eine Desertifizierung, was Lokaljournalismus betrifft. Und eigentlich müsste heute jede Gemeinde, 18.000 Einwohner oder sogar noch weniger, sich wirklich überlegen, was habe ich für ein journalistisches Angebot? Und wenn ich keins habe, muss ich dieses finanzieren. Das ist die absolute Basis. Wir kommen nicht umhin, egal mit welchen technologischen Tools. Man muss heute den Journalismus in der Schweiz finanzieren. Punkt.
Ich denke, mit diesem Plädoyer, da ist ein guter Zeitpunkt. Genau. Vielen Dank, Olga. Vielen Dank für die Fragen und dass ihr zugehört habt.